Vielen Dank. Es ist ja Sommerzeit wieder und meine Frau und ich, wir lieben es zu schwimmen, wenn es geht, jeden Tag. Und wir wünschen auch, dass unsere Enkelkinder möglichst bald schwimmen. Und ab und zu rufen wir sie an. Wir haben noch etwas kleinere Enkelkinder dabei und dann fragen wir, wie sieht's aus? Schwimmst du schon oder planscht du noch? Und das ist schon ein Unterschied. Wenn man planscht, kann man etwas schneller untergehen. Normalerweise, ja. Besonders wenn man aufhört zu planschen, dann taucht man ab. Dann kommt man nicht mehr an Deck. Nun, ich musste daran denken, an dieses kurze Gespräch mit meiner Enkeltochter. Und es war ein ganz anderer Zusammenhang. Ich nenne den jungen Mann mal Mark. Er ist tätig, leitender Ingenieur in einer großen Automobilfirma in der Nähe von Braunschweig. Und hat dort viel zu tun und er ist sehr engagiert. Und er sagte mir kürzlich, ich habe den Eindruck, ich drehe am Rad. Ich sage, ja, das ist ja normal, wenn du in einer Automobilfirma arbeitest. Aber er meinte das natürlich im übertragenen Sinn, dass er sagt, ich mache so viel und trotzdem habe ich den Eindruck, ich bewege fast nichts. Ich laufe immer hinterher und ich habe den Eindruck, ein Ding kommt nach dem anderen, ich gehe unter. Ich gehe unter in den Stürmen des Alltags. Ich sauf ab. Da musste ich an meine kleine Enkeltochter denken. Ich sage, hast du schon Freischwimmer oder planschst du noch? Ja. Kommst du mit den Widerwärtigkeiten des Lebens eigentlich gut aus? Wie kommt man damit aus? Jeder von uns kennt das ja, wo wir merken, da kommen Dinge auf uns zu, die uns echt keine Freude machen, die uns total herausfordern, wo wir untergehen, wo wir mit den Wellen kämpfen. Das kam vorhin auch schon in diesem wunderbaren Lied vor, dass wir mit den Wellen zu tun haben. Also Freischwimmer des Lebens, so will ich mal meine Predigt heute überschreiben. Und viele sagen, ja, wir wollten doch was mit dem Tanz machen, die so ein bisschen im Vorfeld unsere Amtssprachen haben. Und das hat auch seinen Zusammenhang. Vor einiger Zeit kriegte ich, meine Frau und ich, einen Anruf von unseren Töchtern, und zwar unabhängig voneinander, die leben unterschiedlichen Orten. Und beide Töchter erzählten uns an dem Tag, dass sie sehr, sehr schwer erkrankt sind. Wahrscheinlich lebensbedrohlich erkrankt. Und das hat mich schon fast um den Schlaf gebracht, muss ich sagen. Ich schlafe an sich wie ein Bär, aber das ging an dem Abend schlecht. Und dann habe ich einen interessanten Traum gehabt. Ich habe geträumt, ich war in einem Raum und in diesem Raum war es ziemlich kahl, da waren aber lauter Pakete. Und das waren meine Sorgenpakete. Da standen teilweise auch Namen drauf, ich hatte sie voll dabei. Und ich schaute sie immer an und ich dachte, ich muss diese Pakete dem Herrn geben. Aber ich guckte immer auf diese dicken, fetten Brocken von Sorgenpaketen. Und dann war es so, als wenn der Herr mir begegnete. Es ist der Herr, dachte ich, auch die Einführung, die wir hörten. Es ist der Herr, ja, das war der Herr. Und er war sehr entspannt, komischerweise. Und dann kam er auf mich zu und sagte, darf ich dich auffordern? Ich sage, Herr, wozu? Zum Tanzen. Ich sage, wie? Zum Tanzen? Ich habe Sorgen über beide Ohren. Mir ist überhaupt nicht nach Tanzen. Ja. Dann sagt er, wenn du mit mir tanzt, wird sich alles mit mir drehen. Aber schau mir in die Augen dabei. Schau weg von deinen Sorgen. Das war ein interessanter Traum. Und dieser Tanz des Lebens ist ein Motiv aus der Kirchengeschichte, von irischem Background her, The Lord of the Dance. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und es kommt auch in den Psalmen vor, du hast meine Klage verwandelt in einen Reigentanz. Und der Tanz des Lebens ist etwas, was jeder von uns lernen darf. Aber du musst es nicht allein, du musst nicht deine komischen Figuren da drehen, sondern tanz mit Jesus. Tanz dein Leben mit Jesus. Und das ist etwas, das nicht nur von Freude geprägt ist, auch. Aber das Entscheidende ist, du bist nicht mehr fixiert auf dieses Rumplanschen, auf die Wellen. Du bist, oder auf die Sorgenpakete. Du bist fixiert auf Christus. Fasziniert von Jesus, verzaubert von ihm. Er führt dich. Er hetzt dich nicht durchs Leben. So habe ich es dem Mark gesagt. Nun, ich weiß nicht, in was für einer Situation du bist. Dem Mark habe ich dann einen Bibeltext vorgelesen, den ich uns heute auch vorlesen will. Und der wird Grundlage meiner Predigt sein oder Ausgangspunkt meiner Predigt. Aus dem Römerbrief Kapitel 12, die Verse 15 bis Vers 21. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Hier haben wir eine Melodie des Sieges drin. Wir haben das uns deutlich gemacht, vorhin mit dem wunderschönen Lied, I'm the Child of God, dass wir Kinder Gottes sind, dass Christus in uns lebt. Das war das Thema auch hier unserer ganzen Konferenztage, dass wir uns dessen immer mehr bewusst werden. Und das ist auch sehr, sehr wesentlich. Und dennoch müssen wir registrieren, auch als noch so erfüllte und geisterfüllte Menschen haben wir die Konfrontation mit den Wellen, mit den Sorgen. Ich würde es sogar so weit bringen mit dem Bösen, dem Zerstörerischen. Und nicht nur im persönlichen, individuellen Leben, sondern jeder, der heute einigermaßen wachen Geistes in dieser Welt lebt, wird merken, okay, das Böse hat ja nicht nur eine individuelle Form. Das Böse ist nicht nur das Ergebnis meines Unvermögens oder meiner Sünde, sondern das Böse ist aktiv in dieser Weltzeit. Die Gletscher weinen sich zu Tode. Nur ein Beispiel. Die Parlamente wissen nicht mehr ein noch aus. Und vieles andere mehr. In so einer Zeit leben wir. Und wie kann man da tanzen? Wenn wir als Christen nicht tanzen, ich spreche im übertragenen Sinne, im Bild, wenn wir es nicht lernen, das Leben zu feiern, haben wir keine missionarische Stoßkraft mehr. Die Welt ist voller Sorgen, sie ist vollgesorgt, versorgt. Und viele Christen übrigens auch. Nun stellt sich die Frage, woher kommt das Böse eigentlich? Ich will das ganz kurz machen. Ich liebe zwar Theologie und ich habe darüber sehr viel nachgedacht. Das ist eine entscheidende Frage. Und jeder, der die Bibel liest, wird feststellen, es gibt den Bösen. Von der ersten Seite auf tritt er auf in Form der Schlange. Unde malum, so nennen wir das, woher kommt das Böse? Und ich habe damit viele Jahre schon mich befasst. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, wer wissen möchte, was ich dazu denke. Ich weiß nicht, ob man das einblenden kann. Das gibt es nicht am Büchertisch hier, aber es gibt es noch. Wenn die Welt voll Teufel wäre, heißt das. Christen in Auseinandersetzung mit dem Bösen. Und es ist, ich habe das Thema eigentlich abgehakt vor einigen Jahren und dachte, okay, ich will mich nicht mit dem Bösen befassen. Ich befasse mich mit Jesus. Und trotzdem merke ich, dass säkulare Zeitgenossen immer mehr sagen, ohne diese Transzendente, also die unsichtbare Welt, werden wir unser Leben überhaupt nicht mehr verstehen. Wer ein rein rationalistisches Weltbild hat, ist am Ende mit seinem Analphabet. Wir sind spirituelle Analphabeten geworden und deshalb ist es so wichtig, dass wir Kirchen wach werden. Und der NDR rief vor kurzem ein paar Mal an, die Reporter, die wollen darüber recherchieren und werden jetzt in 10 Tagen zu mir kommen, das NDR-Fernsehen, und wir werden ein Interview haben dazu. Und da ist auf einmal eine Offenheit. Ich sage, ja, wenn ihr Christen das nicht wisst mit der unsichtbaren Welt, wen sollen wir denn fragen? Und das ist interessant. Haben wir eigentlich eine Antwort darauf? Nun, ich will 2 große Linien deutlich machen. Das erste ist das menschliche Herz als Ursache des Bösen, also das Immanente, das Diesseitige, die sichtbare Realität des Bösen. Da lesen wir im 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken hervor. Ich muss denken an den kleinen Sohn eines meiner Kollegen, der war damals 4 und das ist ein wirklich netter Kerl, heißt sogar Aaron, ist ja auch ein biblischer Name, muss schon was Gutes rauskommen. Ja. Aber Aaron hatte auch so seine Macken in dieser Zeit. Er liebte es, an der Wand zu malen, die Wand war weiß früher und dann hatte er so seine Stifte und er durfte aber nicht im Flur malen, in seinem Zimmer durfte er das. Ja. Und Carsten, mein Kollege, sieht Aaron auf dem Flur und sagt, Aaron, malen an dieser Wand ist böse. Aaron zuckt, ja. Carsten geht in sein Arbeitszimmer, kommt wieder raus. Und der kleine Aaron malt da an der Wand und guckt seinen Vater an. Und er sagt, was machst du da? Aaron will böse sein. Interessant. Ein kleiner Junge. Aaron will böse sein. Also das fängt ja bei den Kleinen schon an. Das ist ja kein Privileg der älteren Menschen, böse zu sein. Ja. Also das ist von Anfang, das steckt in uns Menschen drin. Ich denke, jeder weiß, wovon ich rede. Das zweite ist, dass die Bibel bezeugt, es gibt eine Kraft des Bösen, der Satan als Ursache des Bösen. Das ist sozusagen die unsichtbare Welt, die unsichtbare Wirklichkeit des Bösen. Die biblischen Schriften bezeichnen das ganz offensichtlich. Sie sprechen von Satan, der ist der Ankläger, der nimmt dich und verklagt dich. Er führt dich sozusagen ins innere Gericht. Er macht dich fertig. Er ist der Diabolos, so wie Jesus ihn nennt. Oder wie er beschrieben wird im Neuen Testament, der Durcheinanderbringer, der Verdreher. Er ist derjenige, der die Lüge, die Fake News erfindet. Ja? Der Vater der Lüge. Ja? Und viele andere Bezeichnungen gibt es. Diese boshafte Etwas ist purer Neid. Wann das entstanden ist und wie es entstanden ist, dafür gibt es unterschiedliche Ansätze in der Theologie. Damit will ich euch heute Morgen nicht langweilen. Die Bibel geht davon aus, dass es das Böse gibt. Die vielen Menschen, die heute sagen, ja, wir kommen ohne die unsichtbare Welt aus, müssen eine andere Lösung finden und kommen meist zu dem Ergebnis, wenn sie einigermaßen religiös sind, dass das Böse das Ergebnis der menschlichen Freiheit sei. Manche, die sogar in der Kirche vielleicht zu Hause sind, sagen, ja, das sieht man in der Sündenfall. Der Mensch, der Adam, der hat in den Apfel gebissen und das war Sünde. Und damit hat er seine Freiheit missraubt und das Böse kam in die Welt. Und jeder Bibelleser wird das feststellen, das stimmt ja gar nicht. Durch die Freiheit des Menschen kommt das Böse nicht. Das Böse ist schon existent. In Form der Schlange und sagt, sollte Gott gesagt haben, Ja, er lockt. Das Böse wird also vorausgesetzt, es gibt andere Formen, dass ein gefallener Engel ist und so weiter. Das mag alles so denkbar sein, aber offenbar ist die Bibel gar nicht interessiert an der Frage, wie der Teufel auf den Plan gekommen ist. Und wer Jesus, die Geschichten von Jesus liest und hört, dass Jesus für die Sünde der Menschheit stirbt am Kreuz und nicht weiß, dass es da einen Gegenspieler gibt, der ist ein blindes Huhn. Der weiß gar nicht, worum es geht. Es geht um diese Realität des Bösen, dass sie sozusagen enthauptet wird. Dass sie keine Kraft mehr hat über mein Leben und über diese Welt. Und wenn wir das singen, zum Beispiel vorhin, ich glaube im ersten Lied, du regierst die Welt oder was haben wir gesungen, sowas Schönes, ja. Und dann, wenn ich hier als Nicht-Christ sitzen würde, würde ich sagen, sag mal, seid ihr noch bekloppt hier, ja. Lest doch mal Zeitung. Was ist das für ein Gott, der die Welt regiert? Also wir wissen, da ist ein Diabolos in dieser Welt. Und er agiert. Nun, er ist ein Ankläger und er ist, der Satan ist vom Wesen her das pure Neid. Pures Neid. Er ist neidisch auf Christus. Er ist der Imitator schlechthin. Er mimt alles nach, bis ins Fromme. Er verkleidet sich als Engel des Lichts, macht einen auf religiös und spirituell. Glauben wir denn, der Satan kommt an, guten Tag, ich bin der Satan, ich will Sie anfechten? Ja. So ist das doch nicht. Der verschleimt. Er verdreht die Worte und du kommst dagegen nicht an als Gutmensch. Du kannst noch so viel Nettes tun, es wird immer wieder hochgerülpst, das Böse. Also wie gehe ich damit um? Das Gute, sagt Paulus, als religiöser Mensch, was ich will, das übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch. Zitat aus Römer 7, Vers 19 und Vers 24. Paulus hieß nicht Aaron. Wie kommt das Böse bei uns an? Der wahre Gott und das Imitat. Ich will das nochmal gegenüber tun. Martin Luther hat den Teufel einmal als den Affen Gottes bezeichnet, der alles nachmacht, der Imitator, der Gottesneider. Und wenn man das gegenüberstellt, ich habe mal eine Folie, ich hoffe, dass wir die einblenden können. Jawohl, da haben wir es. Was Gott tut. Gott will bei uns wohnen. Wir haben das hier gehört bei der Konferenz. In Christus, die Shechina. Er will bei dir sein. Er will nicht nur für dich sein. Er will nicht nur mit dir was tun, sondern er will sich mit dir verbinden. Er will wohnen bei uns. Der Teufel aber will uns bestimmen und einnehmen. Gott sucht uns, er sieht uns, er beschenkt uns. Der Teufel raubt und plündert das Leben aus, er ist der Plünderer. Gott führt uns in eine Freiheit hinein, in eine Souveränität, in eine Liebe hinein, die unbeschreiblich ist. Der Teufel führt uns in eine Unfreiheit hinein, in Ängste, die uns immer enger machen. Gott bringt uns Licht, Klarheit. Der Teufel bringt uns Dunkelheit und Unklarheit. Gott bringt uns das Leben, der Teufel bewirkt den Tod. Gott ist Wahrheit und der Teufel ist Lüge. Nur, dass wir hier mal diese Gegenüberstellung haben. Nun, wie gehen wir damit um? Wie können wir damit umgehen, wenn der Teufel nun uns rausziehen will? Wenn du gerettet bist, wenn du ein Kind Gottes bist, weiß er kann dich nicht mehr vom Himmel abhalten. Ja, da musst du schon selber entscheiden, ob du das noch willst. Ja. Aber der Teufel kriegt das nicht hin. Er versucht es zwar, aber er hat nicht mehr das Recht. Wen Jesus erlöst hat, der ist erlöst. Amen? Ja, gut. So, das wollen wir uns nochmal klar machen. Aber er kommt natürlich und grapscht immer noch rum. Er will zumindest verhindern, dass du gelähmt bist, dass du sozusagen eine geistliche Apnoe hast. Ihr wisst vielleicht nicht, was eine Apnoe ist. Wusste ich bis heute Morgen auch nicht. Ich bin mit dem Wort aufgewacht. Ich dachte, ich muss mal googeln, was es ist. Das ist also eine Erkrankung, wenn man schläft und man hat Atemstörungen. Die Lunge wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und man wacht morgens auf und sagt, ich bin total groggy. Ja? Das kann Apnoe sein. Ja? Und das kann man auch therapieren. Nebenbei, ich möchte jetzt an dieser Stelle mal, das passt gar nicht zur Predigt, aber ich mache das jetzt, ich möchte mal für Menschen beten, die Schlafstörungen haben. Ja? Jesus Christus, wir bekennen es immer wieder vor der unsichtbaren Welt, dass du der Herr bist über Leben und Tod, über Tag und Nacht. Wir sind hier als deine Kinder versammelt, hier in diesem Gottesdienst und in anderen Gottesdiensten. Und in deinem Namen, Jesus Christus, beten wir, dass Menschen, die unter Apnoe leiden oder andere Schlafstörungen haben, dass sie hineingenommen werden in deine Ruhe, deines Geistes, dass sie ankommen bei dir, dass sie die Sorgenpakete loslassen können, dass du ihnen wirklich erholsame und gute Nächte schenkst und ihnen Heilung gibst. Amen. Amen. So, jetzt müsste ich sagen, und hat das gemacht, aber das könnt ihr erst heute Nacht erfahren. Ja. Wollen wir schauen, was Gott tut. Wie gehen wir nun damit um? Ich will uns in dieser Predigt einige ganz praktische Tipps geben. Wir haben bei dieser Konferenz immer sehr viel Praxis gemacht und so. Und deshalb möchte ich meine Predigt auch praktisch halten. Also einmal ist der erste Tipp, erinnere dich daran, wer du bist in Jesus, nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Das hat sich wie ein roter Faden hoffentlich durch diese Konferenztage und durch unser Leben zieht sich das durch. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 17. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Römer 8, Vers 23. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich liebe besonders diesen Text aus Römer 8. Wir sind mehr als Überwinder. In der griechischen Originalsprache des Neuen Testamentes steht da ein Begriff, den finde ich fast amüsant. Da steht, wir sind Hypernikao. Ja? Also Nikao heißt, wir überwinden. Ja, also das Nikao heißt, wir sind Überwinder. Und Hypernikao, das ist also, kann man sich merken, ja. Also ich bin Hypernikao. Ja. Und zwar nicht durch meine Aktivität, sondern durch mein Sein. Ich bin geliebt. Ich erkaufe mir die Liebe nicht. Ich muss nichts tun, damit Gott mich noch lieber hat als heute. Es geht gar nicht. Ja. Glaubst du denn, dass du durch dein Verhalten die Liebe Gottes manipulieren könntest? Das ist auch ganz schön naiv. Ja. Nein, Gott ist pure Liebe. Und er hat sich für dich entschieden und du bist ein geliebtes Kind Gottes. Woran merke ich das? Das merke ich nicht daran, dass es mir gut geht. Manche sagen, ja, du siehst ja blendend aus. Ich habe das schon gesagt. Ich habe viel, viel Schmerzen, viele Nöte, viele Probleme. Ich kenne viele Tränen. Ich kenne Ausweglosigkeiten. Manchmal liege ich am Boden und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. All das gehört zu meinem Leben dazu. Aber in all dem bin ich geliebt. Und wenn ich ein Krümel bin, bin ich ein Krümel Gottes. Ja. Dann bin ich eben geliebt, ein geliebter Krümel. Ja. Das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder deutlich machen. Und wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, der uns daran erinnert. Der Geist Gottes sagt dir, du bist ein Kind Gottes. Können wir diesen ersten Satz nochmal, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, können wir das noch einmal gemeinsam sprechen? Auch ihr in Kleve und Köln und wo sonst noch Städte mit K sind. Also, wir sprechen das mal gemeinsam. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es geht um dein Sein. Nicht um dein Tun. Du bist geliebt. Ein geliebter Mensch. Ja. Und wenn du es nicht glaubst, schau morgens in den Spiegel und sagst, wer ist das denn? Vielleicht erkennst du dich nicht. Ich habe das mal als Student gemacht, da habe ich mir in meinen Spiegel reingeschrieben: Guten Morgen, du geliebtes Kind Gottes. Habe ich da auf so Pflaster drauf geschrieben, stand da drauf. Und jeden Morgen habe ich das laut gesagt: Guten Morgen, du geliebtes Kind Gottes. Dann wusste ich erst mal, wer ich bin. Ja? Nun, das ist etwas Wunderbares, dass wir uns daran erinnern. Der Heilige Geist implantiert dieses Bewusstsein in uns. Deshalb öffnen wir uns immer wieder dem Geist Gottes. Das können wir uns nicht einreden. Woher wissen wir das? Nicht, dass wir ständig Erfolg haben. Die Liebe Gottes manifestiert sich primär in dem, was Jesus getan hat für dich am Kreuz. Daran erkennst du die Liebe Gottes. Nicht, indem du in deinem Leben rumguckst oder in dieser Welt. Schau auf diesen Christus. Gott liebt uns nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Erinnere dich daran. Wenn der Teufel kommt und will dir das madig machen, denn er setzt bei deinen Erfolgen und Misserfolgen an. Du willst ein Kind Gottes sein? Warum geht's dir denn so schlecht? Warum bist du arbeitslos? Warum bist du krank? Du betest, du merkst doch nichts, passiert ja gar nichts, dumm gelaufen für dich. Ja? Du bist eine laue Nummer. Christus hat keine Kraft. Hör auf zu glauben, geh nicht mehr in die Kirche. Du bist doch nicht bekloppt. Und all solche komischen Sprüche. Und immer wenn er kommt, wird dir bewusst. Du brauchst dein Bewusstsein immer wieder hineintauchen in diese Wahrheit. Das ist der Punkt. Jeden Morgen sag es dir, immer wieder neu. Mein Großvater, ein lutherischer Christ, ich liebe ihn immer noch, er ist hier im Himmel. Aber wir haben Plattdeutsch zu Hause geredet. Und dann kam er auf uns Kinder zu und sagte: Moin, Hannerich, so hätte er mir genannt, also Heinrich, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und dann sagt er, wir müssen immer in der Liebe Gottes bleiben. Ich höre ihn heute noch reden. Ja? Er hat alles mit der Liebe Gottes in Verbindung gebracht. Wir gehen durch den Garten und sagen, das sind die Zipullen, die hat unser Jotte morgert. Das ist seine Liebe. Das sind die Zwiebeln. Die hat Gott gemacht, weil er uns liebt. Ich denke, na, Zwiebeln hat Gott gemacht, aber alles mit Gott in Verbindung bringen. Und das ist so ein großer Schatz gegen alle Bosheit dieser Welt. Wenn die Welt voll Teufel wäre, dichte Luther, und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehre, Kind und Weib. Lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Und in einer anderen Strophe sagt er, ein Wörtlein kann ihn fällen. Jesus. Jesus. Das ist die Kraft, die dich durchträgt, wenn du gar nichts mehr hältst, was dich sonst halten kann. Zweiter Tipp, den haben wir gelesen in der Predigttext. Überwinde das Böse durch das Gute. Es hat lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Römer 12, Vers 21. Lass ab vom Bösen, heißt es an anderer Stelle im Psalm 34, tue Gutes. Oder 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Ich habe erlebt, wie Menschen mich umbringen wollen. Und das war im Gottesdienst. Die kamen, die wollten mich umbringen. Dumm gelaufen, ja. Oder Leute, die mich verfluchten öffentlich, ja. Und ich weiß nicht, ich war damals ein junger Prediger. Ich dachte, was machst du jetzt? Ich dachte, ich segne dich im Namen Jesu Christi. Da war diese Frau, die da öffentlich mich verfluchte, sprachlos. Und ich und die ganze Gemeinde war geschützt. Der Segen ist immer stärker als der Fluch. Immer. Ja. Deshalb ist es so gut, wenn wir in Christus den Guten in uns tragen. Das musst du nicht aus deiner Seele rausbringen, das Gute. Das ist angelegt in dir. Du nimmst denn selbst deinen Feind anders wahr, wie wir das gelesen haben.
Wenn du einen feinen Hunger hast, dann gib ihm doch noch zu essen. Ja, wie doof muss man denn sein? Nein, das ist nicht doof, das ist Überwindung. Ja, das ist etwas Wunderbares. Wir müssen nicht das Böse diagnostizieren für alle therapeutischen Freunde unter uns. Ich liebe die Therapie. Ich schätze Therapie. Ich mag die Ärzte und alle Therapeuten und alle Seelsorger und alle, die sich mühen. Und es ist ein Ansatz der Hilfe, dass man klar diagnostiziert, wie wir das sagen. Ja, man muss genau wissen, um was es geht, damit man es überwinden kann. Als Christen gehen wir aber anders an das Böse ran. Wir müssen das Böse gar nicht alles verstehen. Wir müssen nicht alles diagnostizieren und analysieren. Warum geht es mir so, wie es mir geht? Warum trifft mich dieses Leid? Oh, ich muss drüber nachdenken, was habe ich verbrochen? Sind meine Eltern Spitzbuben gewesen oder liegt ein Fluch auf meiner Familie? Und du buddelst und buddelst und buddelst und kommst nicht weiter. Du musst es nicht wissen. Wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus Dämonen austreibt, richtige Bastionen im Leben von Menschen oder von ganzen Orten, dann sagt er doch nicht, wie bist du da hingekommen, Dämon, erzähl mir mal. Hat sich auch nicht mit dem Dämon unterhalten. Hallo, wie heißt du denn? Einmal hat er gesagt, was ist denn dein Name? Und die lügen einen sowieso die Hucke voll. Ich will gar nicht wissen, was die erzählen. Ja. Es gibt Leute, die meinen, sie hätten Autorität, indem sie das Böse verstehen. Du musst das, die ganzen Ursachen gar nicht rausfinden. Der ganz schlichte therapeutische, seelsorgerliche Tipp heißt, winde deinen Blick weg vom Bösen und überlege, wie du Gutes tun kannst. Wenn jemand ständig schlecht über dich redet, zum Beispiel auf der Arbeit oder auch in der Familie, dann rede nur noch gut über diesen Menschen. Selbst wenn du betest, bete kein Rachepsalm, Herr, zerschmettere ihn am Baum oder sowas, sondern segne diesen Menschen. Und du wirst merken, wie dein ganzes Leben, wie der Teufel keinen Biss mehr hat. Das geht nicht. Wenn du einsam bist, mich hat keiner lieb, ich bin übrig in dieser Welt, keiner besucht mich, keiner ruft mich an, keiner guckt mich an, keiner lacht mich an, keiner will was von mir. Was machst du dann? Dann gehst du auf Leute zu und sagst, hallo, ich bin da, du siehst so einsam aus, spricht keiner mit dir? Darf ich dich besuchen? Komm doch zu mir. Ich koche einen Kaffee oder möchtest du lieber Tee? Ach so, du trinkst nur Kakao. Okay. Ja. Also, du tust etwas Gutes. Meine Oma war auch so eine fromme Frau. Die hatte auch Einschlafstörungen zum Schluss. Die ist halt sehr hochbetagt gewesen. Und dann sagt sie, ach, weißt du, ich sag, gib dir einen Tipp, was du machen kannst. Wenn du im Bett, ich liege im Bett, und dann kommen mir alle Fragen, und dann habe ich dem Heiland schon alles erzählt, und dann kommen sie wieder hoch, die Sorgen. Ich sage, ja, Oma, und was ist jetzt der Tipp? Ja, also ich bin dann einfach ganz cool, nee, cool hat sie nicht gesagt, ich bin dann ganz nüchtern. Und weil ich so wach bin, fange ich an, mir Bibelworte auszudenken. Ich sage, machst du neue Bibelworte? Nee, sagt sie, ich erinnere mich an Bibelworte. Und ich fange mit A an und gehe das ganze ABC durch. Ich sage, boah, Oma, ey. Und weißt du was mit X? Nee, sagt sie, mit X ist mir noch nie was eingefallen, aber dann gehe ich einfach zum nächsten Buchstaben über. Und sie war mit dem Wort Gottes beschäftigt. Versteht ihr, das ist, überwinde das Böse mit dem Guten. Sieh dich nicht als Opfer des Bösen. Du bist ein Täter, eine Täterin des Guten. Und dadurch wirst du deine Umwelt und dich selbst prägen. Du bist nicht zum Schmollen, sondern zum Schmatzen berufen, sage ich jetzt mal. Ja. Zum Lebensgenießen, zur Freude am Leben, zum Gestalten und nicht zum Rumhocken. Überwinde das Böse durch das Gute. Der dritte Tipp, meide das Böse. Eine heilige Ignoranz. Von aller Art des Bösen haltet euch fern, sagt der Schreiber, sagt Petrus, Paulus im Thessalonischer Brief, Kapitel 5, Vers 22. Im Buch Hiob lesen wir vom Bösen weichen, das ist Einsicht. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Wir zerstören alle Vernünfteleien und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kleine Kinder, die haben das manchmal so, aber große auch, die sagen das nur anders. Die spielen, auf einmal sagt jemand, spiel nicht mehr mit. Ja, steht am Rand, spielt nicht mehr mit. Ja, ist dumm gelaufen. Es gibt auch Leute, die erwachsen sind, die sich verhalten. Ja, spiel nicht mehr mit. Eine Verweigerung. Der Teufel versucht natürlich, dich abzulenken. Hallo, du hast ein Problem und es geht alles schief und dedel, 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 dedel und was weiß ich. Und deine ganzen Gedanken beschäftigen sich damit, wie kannst du dem abwehren? Und ich habe lange gebraucht, ich sage, ich spiele gerade nicht mehr mit. Ja? Ich befasse mich gerade mit was an, ich habe was Wichtigeres zu tun. Ja? Ich kann mit dir jetzt nicht mich unterhalten über irgendwelche komischen Gedanken. Ich nehme meine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Wie macht man das? Gedanken, die sind doch, wie Luther sagt, die sind die Vögel, die fliegen die über deinen Kopf und irgendwann sitzen sie da vielleicht sogar ein Nest auf deinen Kopf. Und dann sagt er, du kannst nicht verhindern, dass die Gedanken über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Nimm sie gefangen. Ich mache das rein wörtlich. Ich sage, ich habe keine Lust, Satan, hau ab. Ich denke darüber nicht weiter nach. Ich verweigere mich, darüber nachzudenken. Ich verweigere mich, in gewissen Dingen rumzustökern. Ich lebe eine Abstinenz. Das Problem ist, für Leute, die einigermaßen pfiffig sind, kommen diese Gedanken als Vernünfteleien an, wie das so schön übersetzt wird. Vernünfteleien, ich glaube, so einen Ausdruck gibt es auch nur in Deutschland. Ja. Was ist eine Vernünftelei? Ja. Ist doch vernünftig. Ist doch logisch. Ist doch sinnvoll. Ja, glaubt irgendjemand, dass der Teufel logisch ist? Er ist der Vater der Lüge. Er verdreht Logik. Die Halbwahrheit, wenn überhaupt, das ist sein Thema. Und alles, was so stumpf und stiel nur noch ist, halb verdrehen, du kriegst es nicht richtig hin, lass es, verweigere dich, üb eine Diät und sag, ich denke darüber nicht nach, dumm, das steht nicht auf meinem Programm, ja, ich spiele nicht mit. Das kann man lernen, du brauchst eine Hygiene auch deines Lebens. Mit was versorgst du dein Hirn, dein Herz? Was schaust du zum Beispiel für Kinofilme oder für TV-Filme an? Ja. Wenn jemand jeden Abend, Sonntagabend wieder Tatort guckt, und zwar nicht nur einen, sondern auf unterschiedlichen Sendern, du kannst die ganze Nacht Tatort gucken. Ja? Man kann immer ein paar Leute umbringen, bevor man schlafen geht. Ja? Je nachdem, auf welcher Seite man steht, sage ich mal so. Ja? Aber wenn du dein ganzes Sehen und Wahrnehmen damit vollpowerst, darfst du dich doch nicht wundern, dass der Teufel sagt, ich habe ein ganz leichtes Spiel, hallo? Willst du noch mal ein paar bisschen Blut, ja. Alles verseucht. Du brauchst eine Diät deiner Kommunikation, eine geistliche Diät. Verweigere dich, sowas wahrzunehmen. Ich will euch jetzt nicht sagen, ihr dürft keinen Tatort gucken. Nicht, dass jemand heute Abend sagt, oh, das habe ich doch angemacht, das ist dumm gelaufen. Also, wenn es dich amüsiert, ja, aber guck mit Jesus. Ja. Ja. Also, von daher, das ist nicht das Problem. Aber verstehst du, in deinem Leben zu achten, wo spielst du nicht mehr mit? Wo sagst du Nein? Ein klares Nein. Sag nicht Jein. Es gibt Situationen, da musst du dich radikal trennen. Also meide das Böse. Nächster Tipp, ich bin gleich durch mit meinen Tipps, jawohl. Widerstehe dem Bösen, das ist nun was Aktives, der geistliche Kampf. Widersteht dem Satan, so flieht er von euch. Ja. Er haut zu und dann haut zurück. Das auf keinen Fall. Ja. Nicht nur wir Männer, das ist schon fast militant, wenn man das dann liest aus dem Epheserbrief. Oder seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und gegen Mächte, gegen die Weltenbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am Tag, dem bösen Tag, widerstehen könnt und alles besiegt ist und bestehen könnt. Epheser Kapitel 6, viele kennen das. Zieh den Christus an, kann ich auch ganz schlicht sagen. Du musst nicht immer gucken, was ist der Helm und alles, ja, ob du richtig angezogen bist. Der Christus. Tauch dein Leben rein und widersteh dem Bösen in der Macht seiner Stärke. Deine seelische Stabilität beeindruckt den überhaupt nicht. Nach dem Motto, du bist aber stramm aufgezogen, du bist aber ein willensstarker Kerl oder Frau. Das beeindruckt den Teufel nicht. Das Einzige, was ihn beeindruckt, ist der Name Jesu. Das Blut Jesu, was geflossen ist, und er weiß, in diesem Blut habe ich verloren. Ja. Widersteh ihm. Du musst auch keine langen Sätze machen. Oh, ich will mit dem Satan reden. Ich werde ihm ordentlich Bescheid sagen. Musst du nicht. Du musst auch nicht brüllen. Ja. Und ich mache das manchmal so, wenn ich Auto fahre oder so, dann schrei ich schon mal laut. Hau ab, Satan! Das ist ein Befehl. Christus sagt das, nicht ich. Oder Christus in mir, durch mich. Oder wenn ich im Befreiungsdienst bin, wenn Menschen wirklich geklammert werden und gebeutelt werden von unterschiedlichen Mächten des Bösen, dann brauchen sie manchmal Assistenz. Und dann fange ich doch nicht an zu schreien. Ich mache mich doch nicht zum Kasper. Nee. Und wenn die Leute da rumtoben und der Satan zieht an denen und macht das alles, dann sage ich, pass mal auf, wir unterbrechen jetzt, ne? Dann spreche ich den Menschen an. Ja, das machst du doch nicht gern hier, auf dem Boden liegen und schreien und rum. Das ist doch nicht dein Ding, oder? Dann sind die ganz verwirrt. Das habe ich mal ein paar mehr erlebt, die sind verwirrt. Die machen erstmal weiter. Ich sage, wir hören auf. Bitte komm morgen wieder. Hä? Ich wollte doch befreit werden. Ich sage, wolltest du wirklich, aber doch nicht als Kasper hier. Das mache ich nicht mit. Sei souverän. Wir brauchen eine Klarheit in Christus gegenüber diesen Mächten der Finsternis. Glaub doch nicht, dass dämonisierte Menschen oder dass der Teufel nur da ist, wo Menschen immer nur Böses wollen. Es kommt in Gestalt von Kultur, von Guten anmarschiert. Du musst wachsam sein und sagen, nein, das passiert in meiner Familie hier nicht. Ich schneide das durch im Namen Jesu Christi. Ich gebiete dem Bösen. Und viele sagen, dürfen das alle Christen machen? Ja, hoffentlich machen das alle Christen. Und sagen, da müssen doch ganz besondere, begabte Frauen und Männer sein, die eine Begabung haben. Ja, die kann man zur Hilfe holen, wenn man nicht weiterkommt. Aber du hast dein Leben zu bewältigen, dein Beruf. Du bist derjenige, der zu kämpfen hat und es lernt. Im Namen Jesu Christi allerdings. Und sei nüchtern darin, sei nüchtern. Den letzten Tipp will ich uns kurz mitgeben. Den hatten wir gestern schon oder irgendwann hier auch zelebriert. Das Bekenntnis, bekenne die Wahrheit in deinem Glauben. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Der Böse hasst die Wahrheit, wie die Pest. Die Wahrheit aber ist nicht immer das, was du gerade erfährst. Die Wahrheit ist viel größer als deine Erfahrung. Deine Erfahrung richtet sich sozusagen an der Wahrheit aus, die Wahrheit auch hat einen Namen. Die Wahrheit ist Personal. Das sind nicht nur irgendwelche Wahrheiten, die du aussprichst. Jesus ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt er. Und alles, was Jesus mitbringt, dass er in dir lebt, ist die Wahrheit. Das hatten wir gestern gemacht, wo wir ein Kreuz auf uns gelegt haben und gesagt, wir haben unseren Namen genannt, ich bin Heiner. Jesus Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein Bekenntnis. Ich kann auch sagen, ich bin Heiner. Ich werde nicht sterben. Und wenn ich sterbe, werde ich weiterleben. Ich habe ewiges Leben. Wenn der Tod anmarschiert kommt, sage ich, Tod, okay. Bring mich in den Himmel. Das hört sich locker an. Aber Einladung zum Tanz, darum geht es. Feier den Sieg Jesu. Schau nicht wie gebannt auf das Böse. Ich schließe mit einer kleinen netten Geschichte. Es ist eine alte Kalenderblattgeschichte, viele kennen die vielleicht. Da sagt der Religionslehrer, schreibt mal einen Aufsatz über Jesus und über den Teufel. Und ich fange an zu schreiben und ein kleiner Junge schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und dann sagt der Lehrer so, jetzt gebt bitte eure Arbeiten ab. Und so, dann hat er drunter geschrieben, als ich anfing über Jesus nachzudenken, hatte ich keine Zeit mehr für den Teufel. Mit diesem kleinen Wort möchte ich abschließen, mit einem Amen.